Mercedes haut einen raus am letzten Testtag in Bahrain. Eine 1:33.6 ist Andrea Kimi Antonelli gefahren, Russell auf 2. Da haben sie mal ein bisschen was gezeigt. Darüber sprechen wir mit unserem Formel 1 Insider Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, Mercedes auf 1 und 2. Max Verstappen hat gesagt, die werden in Melbourne erst so richtig aufdrehen. Jetzt zeigen sie zumindest am letzten Testtag schon mal Bestzeiten. 33,6 sind wir immer noch so, ja, 3,8 Sekunden hinter der Polezeit. Was denkst du, hat da Mercedes schon offenbart?
Ja, erstmal geht es um Standfestigkeit. Je mehr Meilen du hast, je mehr Daten bekommst du, das ist halt heute so. Nochmal, sie haben 4 Teams, wo sie zugreifen können, inklusive ihrem eigenen, was so den Motor betrifft. Die Antriebseinheit, ein Riesenvorteil. Aber den haben sie auch verdient. Andere hätten ja auch andere Teams beliefern können. Ralf Schumacher war ja an der Strecke, das hat auch Max Verstappen schon festgestellt, der in Barcelona war, dass Mercedes ihrer Meinung nach sehr früh schaltet. Das heißt, noch nicht alles zeigt, weil sie schon wissen, was noch mehr gehen könnte. Das hat natürlich auch politische Gründe mit den ganzen Anfeindungen und Gerüchten, die es gibt, die wären illegal mit der Kompression. Aber ja, sie haben heute gezeigt, wo sie stehen. Ferrari war auch gut. McLaren, glaube ich, ist ja auch als Mercedes-Team erstmal angewiesen worden, auch früher zu schalten und nicht alles zu zeigen, behaupte ich. Und Red Bull, das heißt, es gibt 4 Teams, wo man im Moment sagen kann, die machen den besten Job. Und die habe ich gerade genannt. Also Mercedes, McLaren, Ferrari und Red Bull, die Reihenfolge lassen wir jetzt mal weg, aber die sind alle gut dabei.
Das ist auch das, was Esteban Ocon gesagt hat, dass die 4 Teams auch wieder vorne sein werden. Nur, dass der Abstand jetzt dann zum Mittelfeld größer wird, was er ein bisschen beklagt. Aber auch das ist ein bisschen was wir erwartet haben, ne? Dass da die Schere ein bisschen auseinander geht.
Ja, klar hat man das erwartet. Das spricht jetzt wieder für die Intelligenzbeste, die Regeln machen. Die wollten eigentlich ein Feld zusammenführen, haben es aber wieder geschafft, dass es auseinandergerissen wird. Da ziehe ich meinen Hut vor.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Mercedes-Autos schalten früh. Gilt das dann auch für Alpine und Williams oder lässt man die frei fahren, weil die eben ein bisschen hintererwartet werden? Oder denkst du, dass da wirklich von Mercedes-Seiten an allen Kundenteams ausgerichtet wurde, macht mal Piano mit dem Motor?
Die Anweisung kann man geben und man kann auch einen Motor so einstellen, dass die Teams gar keine Wahl haben, als das anders zu machen. Also die Drehzahlbegrenzung, so viel Software gab es schon vor 20 Jahren. Aber ich denke, da gab es die Anweisung, macht mal langsam oder macht euer Ding so, dass ihr eure Daten kriegt, aber schont mal den Motor. Und schonen im Sinne von, zeigt nicht alles, was vielleicht geht.
Was denkst
du? Das ist die Vermutung und sieht so aus.
Ralf Schumacher hat auch erwähnt, so nächste Testwoche dürften wir da schon mal noch mal eine Sekunde, anderthalb schneller werden. Dann sind wir ja nur noch so 2 Sekunden von der Polezeit weg. Und wir sind ja noch ganz am Anfang dieses Reglements und wahrscheinlich wieder, wie es auch so oft war in der Vergangenheit, deutlich schneller als erwartet, ne, bei einer so neuen Regeländerung.
Na gut, wenn du die volle Power, die dieses Reglement hergibt, mit Elektromotor und Verbrennermotor, da musst du ja schneller sein. Wir reden hier von 1000 plus PS. Also da geht ja schon was. Aber nochmal. Es geht ja nicht darum, um reine Rundenzeit, sondern was muss ein Fahrer machen, um die Rundenzeit zu bekommen und um ein Rennen zu gewinnen. Und wenn man mal genau hinhört, macht das keinen Spaß. Das heißt, man muss genau das Gegenteil von dem tun, was man eigentlich als Rennfahrer will. Nämlich am Limit fahren, Gas geben und schneller zu sein wie der andere, weil man das Gaspedal mehr runterdrückt, sage ich mal so simpel. Aber jetzt bist du ja mehr Verwalter. Wenn du vorher, ich sag mal, im Verteidigungsministerium bei Manövern warst, dann bist du ja jetzt eher der Verwalter im Energiezentrum. Und wie gesagt, und das kritisieren Verstappen, Hamilton und auch Alonso.
Genau, Alonso, das hat er auch mal gesagt, sprechen wir auch noch mal gleich drüber. Noch ganz kurz zu diesem Mercedes-Motortrick, also jetzt sprechen wir ja schon wieder von dieser Mercedes-Dominanz. Da soll es ja jetzt auch nochmal ein Treffen dann geben. Also die FIA hat ja auch selber gesagt, man will das vor dem Saisonstart lösen. Was ist denn da aktuell der Stand?
Ja, die können nicht viel machen. Nochmal, wenn die jetzt Mercedes irgendwas verbieten und das wäre ein Verbot jetzt die Kompression zu ändern, was vielleicht bedeuten würde, dass sie die Materialien austauschen müssen, die sie da verwenden, dann ist das alles nicht so einfach. Ich denke, es läuft auf einen Kompromiss hinaus. Erstens muss die FIA beweisen, dass, ich sag mal, so ein Muskel nicht im eiskalten Wasser gemessen wird, sondern am Swimmingpool, wo er sich ausgedehnt hat. Und dann können sie das, wenn sie das können. Es gibt auch jetzt Gerüchte von Autosprint Italien, habe ich gehört, gelesen, dass die FIA den Test schon gemacht hat. Das behaupten die und der Mercedes wäre legal, was ich komisch finden würde. Denn wenn das so ist, warum hat man überhaupt mit dem Finger auf sie gezeigt? Also es ist alles kurios. Toto Wolff sagt, wir sprechen nur von 2 bis 3 PS. Da habe ich mit Mercedes-Insidern geredet, die schon sehr lange dabei sind. Sie sagen, das ist ja voll ein Witz. Die 2 PS-Streuung hast du ja schon, wenn du 2 gleiche Motoren aus dem Werk geliefert bekommst. Das kann dann passieren, wenn du mal so einen sogenannten Motor hast, der ein bisschen schlampiger zusammengebaut ist, dann hast du schon 2 PS weniger. Allein deshalb. Also wenn du da einen Vorteil hast, dann reden wir schon von mehr als 2 bis 3 PS, dann reden wir, und da vertraue ich den anderen Experten, je nach Runde von 2 bis 3 Zehntel, also je nach Rennstrecke.
Das hat Verstappen also das ist alles gesagt.
Nebelkerzen und... Aber zeigt ja, wie die Formel 1 sich selbst gerade überrundet und ausbremst, denn wenn jetzt das die Themen sind vor der Saison, dass die Fahrer keinen Spaß mehr haben an dem Reglement, dass es vielleicht Proteste gibt in Melbourne, weil ein Motorhersteller das Reglement anders interpretiert als die anderen und das dann schon wieder Ärger gibt, mit Protesten gedroht wird, die FIA schon wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, tut mir leid, das hilft dem Sport jetzt gar nicht.
Ja, und vor allem Toto Wolff hat da auch zunächst sehr dünnhäutig reagiert, das würdest du ja bei 2-3 PS dann eh auch nicht machen, ne?
Ach, 2-3 PS ist ein Witz, das weiß jeder. Nochmal, die Streuung hast du wirklich bei 2 gleichen Motoren, die aus dem Werk kommen, weil der eine ein bisschen besser zusammengeschraubt ist als der andere. Das ist ja ein Witz.
Absolut, ja. Wasser hat auch nochmal gesagt, dass man da natürlich Klarheit will und man wird ja sehen, ob das wirklich clever war, dieser Trick am Ende von Mercedes oder ja, was da nochmal so rauskommt. Behalten wir natürlich vor euch im Auge. Verstappen hat auf jeden Fall auch gesagt, da kann man mal eine 0 dranhängen an den Aussagen von Toto Wolff mit diesen 2-3 PS, also der 20-30 PS oder noch mehr. Ja gut, Ralf, behalten wir, wie gesagt, auch im Auge mit Mercedes das Ganze. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo wir auch gestern schon lange gesprochen haben, über das neue Fahren in der Formel 1. Da hat der Verstappen sich sehr drastisch geäußert, wie Formel E auf Steroiden. Gut, jetzt habe ich gehört, die Formel E hat jetzt irgendwie so ein 800 PS Porsche da rausgebracht. Das wird interessant. Auf jeden Fall hat Norris sich jetzt auch dazu geäußert. Und generell alle Fahrer waren natürlich auch das Thema heute im Fahrerlager, diese Hardcore-Aussage, sage ich jetzt mal, von Verstappen. Und Norris hat auch gesagt, ja, wenn er zurücktreten will, soll er zurücktreten. Eben auch auf Anspielung, wenn er keinen Spaß mehr hat, wollte er zurücktreten. Wir verdienen genug. Und wie findest du dieses Statement von Lando Norris?
Lächerlich. Wie so ein Young Kid, der nicht, wie so ein braver Soldat, der dem Regime folgt und nicht anecken will und dann auch noch zugibt, wenn man so viel Geld verdient. Was, wenn man das mal genau hinterleuchtet, das heißt, wenn man so viel Geld verdient und die einen kaufen, dann muss man auch die Klappe halten. Das ist ein Vorbild. Super. Also Leute, Kids, lasst euch kaufen und lasst euch eure Meinung mit Geld bezahlen. Super Vorbild. Da sind mir Verstappen, Hamilton aber und Alonso wirklich lieber. Tut mir leid. Denn Verstappen verdient noch viel mehr Geld als Norris. Und der sagt halt, aber ich fahre Rennen nicht nur, weil ich Geld verdienen will. Das ist toll und super gut und alles, aber ich will auch irgendwie eine Befriedigung bei meinem ganzen Ding haben. Und wenn ich gewinne, aber für das Gewinnen Sachen machen muss, die völlig gegen meine Racing-DNA gehen und eigentlich sinnlos sind, ja, dann habe ich keinen Spaß mehr. Das ist für mich viel authentischer, ehrlicher als das, was dieser möchte, der Weltmeister, der es jetzt geworden ist. Also das hat schon was von Schleimspur für mich.
Ja, es war auf jeden Fall kein besonders starkes Argument von Lando Norris. Ja, die anderen Fahrer haben sich auch dazu alle geäußert. Alonso hat eben gesagt, es geht jetzt mehr um dieses Energiemanagere und den Fahrern wird eine Fähigkeit weggenommen. So hat er das ausgedrückt, eben weil man halt in den Kurven anders fahren muss, um am Ende dann wieder auf den Geraden mehr Energie zu haben. Leclerc hat sich da eher diplomatisch geäußert, aber auch gesagt, es ist das spaßigste Auto, was er je gefahren ist. Also gibt es ganz unterschiedliche Stimmen, aber viele haben auch gesagt, man wird sich daran gewöhnen. Aber die Frage ist, wer will sich daran gewöhnen und wollen sich die Fans daran gewöhnen und was macht das am Ende mit der Formel 1, ne?
Fans werden sich daran gewöhnen, wenn wir geile Rennen haben, dann finden die Fans es gut. Aber die wollen ja auch Helden sehen, also wirklich Leute, die wirklich wie die Abfahrer in Kitzbühel, wo man sieht, die riskieren was, die sind ein bisschen besser als die anderen und geben halt Vollgas. Und sonst kann man auch Schachspiele live übertragen bei Sky in Zukunft, was ich gar nicht schlecht finden würde, aber es hätte halt ein bisschen weniger Action-Effekt. Und nochmal, wenn man Alonso genau zuhört, wollte er am Anfang diplomatisch sein, aber hat dann genau das gesagt, was Max gesagt hat und hat auch nochmal die Autos von 2001 erinnert, wo es jede Runde um Vollgas ging, um genau das meinte er. Und jetzt geht es genau jede Runde um das Gegenteil von dem, was die alle so geil fanden. So, und darum geht es, um nichts anderes. Wenn die Fans damit klarkommen, gut, ich bin hier nicht da, um irgendwie Fans zu bewerten, sondern ich stelle mir immer die Frage, ich muss eine Meinung haben, ich ordne das jetzt ein, ich höre mir das alles an. Und ja, es war, was die Fahrer betrifft, die Motivation, die falsche Entscheidung jetzt, das weiß ich, dieses High-Test-Reglement überhaupt zu bringen.
Frag dich jetzt einfach mal so, nicht provokativ gemeint, aber wir hatten ja jetzt schon auch in der Formel 1 immer mehr das Thema Reifen gemanagt, Lift and Coast ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Das wird es natürlich in den Kurven halt einfach nochmal ein bisschen dramatischer, aber ist das wirklich so dieser ganz große Einschnitt, den Verstappen ja praktisch so ausdrückt, ist er das auch wirklich?
Ich bin genauso wenig in Formel 1 am Limit gefahren wie du, aber ich glaube, es ist ja, man muss ja die Fähigkeit haben, den Cracks zuzuhören und das einzuordnen. Und da ich die Möglichkeit hatte, auch mit den Jungs mal länger zu reden und die auch zu fühlen und wie authentisch sind die, weiß ich, dass Verstappen, Alonso und auch Hamilton genau das sagen, was sie auch fühlen. Das hat mit Formel 1 fahren, wie sie sich das vorstellen, nichts mehr zu tun. Wenn das geile Rennen sind für die Fans, gut, die kriegst du aber auch mit Sim-Racing hin, mit Motormanagement und dann setzt du halt wirklich autonome Autos, dann hast du auch geile Rennen. Aber es geht doch darum, dass man irgendwas zwischen Lenkrad und Motor haben will, den man anhimmelt. Weil der was Besonderes macht, weil der ein bisschen schneller ist, weil der ein bisschen mehr Charisma hat, weil der später bremst und weil es dann auch manchmal rumpelt und weil es Emotionen gibt. Das nimmst du da natürlich.
Ja, gute Argumentation auf jeden Fall. Ja,
weiß ich nicht.
So, ich finde es gut. Ne? Ja, doch, genau, das sehe ich genauso. Fred, was hört gesagt, das ist die DNA der Formel-1-Fahrer, sich zu messen im Wettbewerb gegeneinander zu fahren. Deswegen werden die sich auch ein bisschen daran gewöhnen, unabhängig davon.
Aber die Hälfte der anderen Motivation hat er eben nicht genannt und die haben wir eben besprochen. Mhm. Wer von denen hätte denn mit Motorsport überhaupt angefangen? Wenn das von Anfang an so gewesen wäre. Das ist die Frage. Nochmal, mein Vergleich Abfahrerslalom. Hätte man Franz Klammer damals gesagt oder heute den Krex, jeder Kitzbühel, wie wahnsinnig. Ihr dürft in Zukunft nur noch Slalom fahren. Nichts gegen Slalomfahrer, das sind auch Spezialisten. Aber das ist halt das, was die denen nehmen. Diesen ist Geschwindigkeitsrausch, würde ich mal sagen, gar nicht negativ, sondern dieses Fühlen am Limit, boah, ich hau jetzt alles aus dem Auto raus, aus mir raus, aber das, was die machen, ist ja mehr verwalten als Gas geben. Nochmal, und das ist nicht die DNA, was meiner Meinung nach am Ende auch die Fans sehen wollen. Und wir reden hier von Fans, die manipuliert sind von Netflix zum Teil, von Pressestellen, aber wenn man sagt ja immer den Formel-1-Film, ja, der geht so gut, mir hat er jetzt nicht gefallen, aber was gab's denn da? Da gab's Unfälle, da gab's Action, da gab's Kollisionen, da gab's Fahren am Limit. Also der Brad Pitt-Film.
Ich habe noch nicht
geguckt. War da irgendwas von über großer Technik die Rede? Warum haben die das wohl so gemacht?
Ja.
Die Frage stelle ich jetzt mal.
Ralf Schumacher sagt, das ist eh alles noch ein bisschen zu früh, um das Ganze zu beurteilen. Vasseur sagt wieder, es ist schon ein kompletter Reset von dem, was die Fahrer nach 20 Jahren Bahn gewohnt sind. So.
So kann man das natürlich auch ausdrücken, Reset. Damit sagt er doch genau das, was ein Verstappen, ja, Alonso und Hamilton meinen, ein Reset. Und zwar ein Reset gegen die Lust des Formel-1-Fahrens, warum er es überhaupt angefangen hat. Das meint er mit Reset. Also ein Ingenieur, der ein bisschen Auto fahren kann, den könnte man auch in das Auto setzen heute.
Ja, wenn es diesen wilden Ritt in den Kurven, dieses maximale Limitfahren halt nicht mehr gibt, klar, dann ist diese Fahrerkomponente unwichtiger. Aber
wie soll es denn geben? Wenn die ja jede Kurve langsamer fahren, im niedrigen Gang als gewohnt, als man es machen müsste, nur um die Batterien am Laufen zu halten, zu laden. Und wenn sie auf der Gerade dass dieses Lift and Coast machen, früher vom Gas gehen, weil sie sonst in die Energie ausgeht. Was hat denn das doch mit Formel-1-Fahren zu tun? Bitte.
Was Ralf Schumacher, den nehmen wir heute ganz schön oft mit rein, aber finde ich auch ein interessanter Punkt trotzdem, mit diesem künstlich weiter runterschalten, sage ich, so nenne ich das jetzt einfach mal, wird das Auto instabiler, du hast mehr Drehmoment, weil du eine höhere Drehzahl hast. Das wird er dann wieder, da wird der Fahrer wieder ein bisschen mehr gefordert. Er meinte, dadurch könnte auch die Fehlerquote steigen, heißt eventuell mehr Abflüge, da auch mal unerwartete Überholmanöver, vielleicht auch mehr Safety-Car-Phasen. Ist das vielleicht dann wieder etwas Positives aus dem Ganzen?
Wenn es der Spannung des Rennens dient, ja, aber dann wäre das ja auch eine Spannung, die durch dieses Reglement künstlich irgendwie herbeigeführt worden ist. Also, klar, am Ende freut sich der Fan, wenn sich zwei prügeln am Ende und wir spannende Rennen haben. Aber es ist nicht ganz, trotzdem, Formel 1 ist Business geworden. Da geht es nur noch ums Geld. Ich habe heute mit einem guten Freund gesprochen, der auch schon ganz lange dabei ist, der ganz nah, der auch selbst einen Namen in der Szene hat, der auch ganz nah bei den Rolling Stones dran ist, mit denen arbeitet. Und der hat gesagt, naja, es ist Business heute, er hat das analysiert, aber er hat gesagt, die Formel 1 war früher Rolling Stones und jetzt ist Backstreet Boy. Und die Keith Richards und Heavy Metal Jungs, wie Alonso und Verstappen, den kannst du nicht jetzt sagen, so und jetzt singt ihr mal einen Schlager.
Oh, das ist auch ein guter Vergleich. Da muss das ist ja schon fast besser als ein Skivergleich. Ja.
Noch besser. Ich fand den Skivergleich schon gar nicht schlecht.
Ja, man muss ja jetzt praktisch dann, man fährt durch die Kurven anfälliger, man muss sich Kurven komplizierter fahren als eigentlich nötig, um auf der Geraden mehr Speed zu haben. Also das ist schon echt irgendwie wild. Es ist auch ein bisschen die Frage, inwieweit darf man das Fahren in der Formel 1 überhaupt verändern? Ne? Das ist dann schon eine sportphilosophische Richtung.
Da geht es doch gar nicht mehr um Sport. Da geht es nur darum, wie kreiere ich Instagram-Fans, wie hole ich Geld rein und so weiter. Aber das ist... Im Moment stehen die gut da, die Werte der Teams steigen und so weiter und feiern sich auch damit, aber es könnte schnell ein Pyrrhus-Sieg werden. Denn ein richtiger Motorsport-Fan, der akzeptiert jetzt nicht, dass die Ingenieure ein Rennen gewinnen alleine, sondern der will auch, dass ein Fahrer einen Unterschied macht. Natürlich kann ein Fahrer immer noch einen Unterschied machen. Verstappen ist für mich der Favorit, weil er einfach besser ist als die anderen. Und als erster auch gesehen hat, obwohl er gar nicht so viel Simulator gefahren ist, oh Gott, um diese blöde Batterie in meinem Rücken oder das ganze System einigermaßen auf Effizienz, Power zu halten, muss ich jetzt mal eine Kurve im ersten Gang fahren, wo sie im zweiten oder dritten vor und so weiter. Aber das ist ja nicht das, was die natürlich machen würden, um die schnellste Runde zu fahren. Darum geht's.
Die Frage ist auch, inwieweit... Also ja, es ist eher kurzsichtig, also weil man halt eher die jungen Fans damit abholt, denen das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Wie du schon sagst, diese alte Generation an Motorsportfans, vielleicht ist es dem jungen Publikum gar nicht so wichtig, dass dieser ganze Elektrokram da jetzt kommt und eben diese unnatürlich
gefahren wird. Bist du alt oder neu?
Ich würde so sagen, ich bin in der Mitte, aber ich finde das auch nicht gut.
Also warum dann, okay, du findest es gut. Warum findest du das nicht gut?
Ja, weil ich wie du auch sehen will, wie die Fahrer am Limit fahren und natürliches Racing sehen möchte.
Ja, und warum soll so ein junger Fan, ich sag mal 14, 15, 16, warum soll der das gut finden? Wenn er vielleicht andere Sportarten sieht, die für ihn viel spektakulärer oder ehrlicher sind, weil da der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Maschine. Nochmal, die hängt sich doch keinen Elektromotor, Hybridmotor in der Formel 1 an die Wand. Die wollen doch Helden sehen. Ja, wer gewinnt, ist immer ein Held am Ende. Aber der kommt ja auch, es kommt ja immer noch rüber, wie er gewinnt und was er ausstrahlt. Und ja, da ist ein Defizit, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, stimmt. Ja, gut, das wird die junge Generation auch schon immer noch sehen wollen. Aber vielleicht ist denen das gar nicht so wichtig, die Art und Weise, wie das passiert ist am Ende. Gerade so diese ganzen Netflix-Zuschauer, die vielleicht das Sportliche dahinter auch nicht eh so ganz verstehen, vielleicht legen die dann auch gar nicht so einen großen Wert darauf, wie das Racing am Ende tatsächlich ist.
Kann sein. Mit 14 ist das vielleicht so. Aber die werden ja auch irgendwann nicht erwachsen in dem Sinne, dass sie jetzt älter werden, sondern einen Reifeprozess auch in der Selbstreflexion haben oder von ihrer eigenen Entwicklung. Und dann finden die vielleicht auch gar nicht mehr Sachen gut, die sie vorher gut gefunden haben und wollen dann doch ein bisschen mehr authentische Dinge sehen. Das kann ja auch passieren und das meine ich mit Pyrrhus-Sieg.
Ja.
Und nochmal, wir warten jetzt ab, wie Melbourne wird, aber dass die Fahrer, egal, ob sie gewinnen, nicht mehr dieses Spaß am Racing haben, das ist ja wohl klar. Und das ist nicht gut.
Wobei auch gerade Hamilton und Alonso beide gesagt haben, dass es schon Spaß macht. Das ist nicht der Punkt, aber es ist halt wirklich, wirklich ein, für sie ein Einschnitt an dem, was sie gewohnt sind.
Ja, aber Alonso wollte diplomatisch sein, ja. Hat aber die Wahrheit am Ende gesagt. Wenn es ihm Spaß macht, warum hat er dann das Beispiel von den Autos 2001 gebracht, wo es ihm richtig Spaß gemacht hat? Dann sage ich mir, naja, das passt ja jetzt auch nicht so zusammen. Und Alonso ist jetzt versucht, nett zu sein, weil wenn man, es kristallisiert immer mehr raus, dass Honda vielleicht den größten Rückstand hat, was ich nicht erwartet habe, aber so wird das gerade getuschelt und es sieht ja auch so aus und das Auto überhaupt nicht zu dem Motor passt. Und dann hat das Formel 1 Drehbuch, das Leben, das Richtige, nicht die künstlichen Manager da, hat dann natürlich wieder geschrieben, das erste Jahr Alonso, Honda, und jetzt steht er schon wieder da und dann erinnere ich mich an sein das letztes Jahr bei Honda, wir wissen ja, wie das ausging. Da muss ich schon wieder schmunzeln, armer Kerl, wenn das so ist.
Ja, ist natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum Saisonstart, aber klar, Aston Martin ist gerade das Sorgen können schlechthin heute auch wieder nichts Besonderes gewesen, 4,5 Sekunden, immerhin 72 Runden für Stroll, waren aber wieder weniger als als gestern, da ist Alonso 98 Runden gefahren, da hatten wir ja Teams, die sind heute 150 Runden gefahren, unter anderem Lewis Hamilton im Ferrari. Der ist am Ende ausgerollt übrigens, Ralf. Den haben wir auf jeden Fall auch mit diesen Warnblinkern gesehen. Was sagst du eigentlich dazu?
Ich kann es nicht einordnen. Ich weiß nicht, was da los ist. Der Motor ging anscheinend aus oder was auch immer ausging. Vielleicht ging auch nur der Sprit aus. Das machen sie auch manchmal. Es geht ja immer noch darum, wie viel Sprit verbrauche ich. Vielleicht haben sie das geplant gemacht, das haben früher viele Teams gemacht, am Ende von so einem Long Run, mal zu gucken, wie lange kann ich eigentlich fahren und machen dann ihre Berechnung. Das kann auch passiert sein. Das muss nichts Dramatisches sein. Grundsätzlich hat Ferrari einen soliden Eindruck gemacht und nach so einem richtigen kapitalen Fehler sah es jetzt auch nicht aus.
Nee, das habe ich auch erst gedacht, aber dafür hat mir Hamilton zu oft zum Auto einmal zurückgeschaut, nach dem Motto, was könnte es jetzt sein? Aber na ja, gut, es ist auch nur hier Ferndiagnose.
Ja, wenn ich nicht zugeben würde, dass das jetzt geplant war, den Tank leer zu fahren und ich ja sowieso Hollywood-affin bin, dann würde ich genau den gleichen Blick machen. Weil man weiß ja, dass die Kameras gerade auf einem sind. Also da wäre ich auch vorsichtig.
Gut.
Hamilton. Kann so sein, dass er wirklich irritiert war, aber kann auch sein, dass er da ein bisschen Show gemacht hat. Das kann ich nicht sagen. Aber wie ein kapitaler Motorschaden sah es jetzt wirklich nicht aus.
Nee. Hamilton dritter, halbe Sekunde hinter den beiden Silberpfeilen, also best of the rest sozusagen, kann man ja schon fast so behaupten. Hadja stand mal kurz in der falschen Box am Ende, haben wir noch im TV gesehen. Und dann noch so einen wilden Quersteher von Colapinto, der da fast links in die Mauer eingeschlagen ist. Bei der Startübung hat er die Reifen warm gefahren. Ralf Schumacher hat gesagt, das war peinlich. Wie siehst du das?
Er hat ihn ja noch abgefangen, müsste jetzt genau wissen, was passiert ist. Vielleicht hat er zu wild die Reifenbewegung gemacht, dafür waren die Reifen nicht stimmt. Aber natürlich kann auch vielleicht dieser Elektromotor plötzlich mit voller Power eingesetzt haben. Wenn du dann, ich sag mal, das Lenkrad an der falschen Stelle hast, dann kann sowas schon passieren. Aber am Ende sah es blöd aus, aber er hat ja nichts kaputt gemacht.
Gut, Ralf, dann haben wir noch ein anderes Thema. Oscar Piastri und sein Umfeld. Mark Webber ist jetzt da nicht mehr so oft an der Strecke zu sehen. Er bleibt zwar sein Manager, aber das direkte Umfeld, wie gesagt, an der Strecke für Oscar Piastri ist ein bisschen neu strukturiert worden. Was steckt denn dahinter?
Das ist ja wohl klar für mich. Webber war sehr offensiv letztes Jahr, als es in die entscheidende Phase der WM gegangen ist. Hat auch kein Hehl draus gemacht, zwischen den Zeilen zu sagen, McLaren benachteiligt Piastri, nicht, dass es wirklich, aber so kam das schon rüber. Hat auch offen kokettiert damit, dass ein Superstar, zukünftiger Superstar wie Piastri überall fahren kann. Also, und das kannst du mit McLaren natürlich nicht machen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Übergang, dass man jetzt keinen Skandal haben wollte und jetzt kommuniziert, dass Webber zumindest für kommerzielle Dinge noch für Piastri zuständig ist. Aber im Prinzip haben sie ihn enteiert und haben wahrscheinlich überspitzt gesagt, Piastri gesagt, pass mal auf, der oder wir. So sagt mir meine Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte, dass das passiert sein könnte.
Gut, haben wir das auch einmal von dir eingeordnet bekommen. Dann hatten wir heute natürlich auch wieder Audi auf der Strecke. Da war Hülkenberg der schnellste, immerhin Top 10. 2,6 Sekunden wieder hinten. Wir haben jetzt in diesen 6 Tagen, in denen Audi unterwegs war, keine richtig schnelle Runde gesehen. Ist das schon wieder so das Audi-Maximum oder haben die da noch nicht viel gezeigt?
Ja, warum soll Audi langsamer fahren, als sie können? Sie sagen das selbst am Anfang. Gerade dann musst du doch an die Spitze gehen und wissen, wo du dich verbesserst. Ich will von Audi nur sehen, dass sie beim Motor mit vorne sind. Da hatten sie Zeit, das ist ihr Kerngebiet, dass sie vom Auto nicht so weit sein können, weil sie ja sauber übernommen haben und das Zeit braucht. Und wie gesagt, auch mit James Keane, Cheftechniker, haben, der jetzt sich noch nicht so mit Ruhm bekleckert hat bei den anderen Teams, dass er tolle Siegerautos baut, das ist alles okay. Ich will nur sehen, dass die Motor mit ganz vorne sind. Da hatten sie genug Zeit, das ist ihre Kernkompetenz, mehr nicht. Aber dass die nicht am Anfang gewinnen, war ja klar. Aber ich will schon, dass die, ich sag mal, um 5. oder 6. Platz in dieser Saison mitfahren. Alles andere wäre zu wenig.
Ja, 118 Runden insgesamt heute bei Audi. Ja gut, wenn Mercedes halt dann wirklich erst in Melbourne alles zeigt, dann kann es ja wirklich ungemütlich werden. Nicht nur für Audi.
Weiß ich nicht. Ich vermute es.
Ja.
Aber ich bin nicht der Einzige, der es vermutet. Ich glaube nur Mercedes, warum auch immer, hat einen Vorsprung auf dem Antriebssektor. Ob der jetzt legal ist, ob der mit legalen Mitteln oder wie andere sagen, zu viel Grauzone der Vorsprung erarbeitet wurde, das soll die FIA jetzt entscheiden, aber die sind für mich sowieso völlig überfordert. Und das ist ja auch ein politisches Thema. Ich meine, kannst du dir erlauben, dich mit Mercedes anzulegen? Jetzt lassen wir mal Tricks oder nicht Tricks weg. Die 4 Autos, also 8 Autos ausrüsten. Das finde ich, also wenn ein Honda droht, ja, dann wird Aston Martin halt nicht fahren. Aber wenn Mercedes sagt, nee, wir fühlen uns jetzt wirklich ungerecht behandelt, ob sie das auch wirklich dann sind, warten wir mal ab, dann ist das ein anderes Druckmittel, das man hat.
Ja klar, die haben da auch noch eine ganz andere Machtposition. Diese 8 Autos ist ja schon fast das halbe.
Ja, Glück, haben sie aber auch erarbeitet. Ja. Sie haben halt die Kapazität auf sich genommen, 4 Teams zu beliefern. Ist ja auch nicht immer schön, weil du verlierst ja, wenn du gegen McLaren verlierst, dann verlierst du ja mit dem gleichen Antrieb gegen ein Auto, das anscheinend besser ist oder Fahrer, die besser sind. Da musst du dir ja auch erstmal zu Hause in Stuttgart erklären, wieso gewinnt unser Kunde und nicht wir. Also das ist ja auch ein Risiko.
Ja.
Aber grundsätzlich haben sie halt die Kapazitäten, 4 Teams auszurüsten. So. Ferrari hat 3. Red Bull logischerweise 2. Ja, und dann stehst du da mit Honda und Audi, die alleine dastehen. Dann hast du natürlich politisch nicht so viel Druck, kannst du machen, ist ja klar.
Ja, haben sich den guten Ruf natürlich auch durch die Hybrid-Ära erarbeitet, Mercedes. Ja, du würdest jetzt, glaube ich, da wieder am liebsten Vorsprung durch Technik eigentlich sagen, oder?
Ja, wenn jeder kann seine Meinung bilden und
noch ein Slogan hier.
Ich glaube einfach, wir reden nur von einem Verbrennungsmotor. Da haben sie, jetzt geht es um die Kompression, haben sie da Material verwendet, das sich dann ausdehnt und dass sie deshalb dann plötzlich die Kompression auf 18, 1 zu 18 statt 1,16 erhöhen können, was natürlich schon ein Vorteil ist. Aber wir haben ja auch den Elektromotor. Wann sind die Batterien voll? Ich denke, da redet man gar nicht drüber, da haben sie auch die meiste Erfahrung. Also der Verbrennungsmotor ist das eine, aber ich glaube, das ganze Gesamtsystem haben die einfach gut im Griff. Und das war ja auch für mich keine Überraschung, weil das war 2014 auch so.
Gut. Ralf, abschließend, was sind so deine finalen Lehren von dieser ersten Testwoche in Bahrain und was können wir in der zweiten erwarten?
Wir wissen, dass wir nichts wissen. Weil diese Rundenzeiten, die kann man nur so ein bisschen deuten. Die Mileage, also die Kilometer, die gefahren sind, sind schon ein bisschen besser. Also wer hatte die wenigsten Probleme? Weil dann kannst du ja anfangen, das Auto schneller zu machen. Und ja, was ist, inwieweit das Chassis noch entscheidend ist oder wie viel, ich sag mal, ein Chassis noch ausmachen kann, den Fahrer lassen wir mal ganz weg, das weiß ich noch nicht so ganz. Ob das wirklich eine Motorformel wird alleine oder ob das Chassis auch nochmal einen wichtigen Teil dazu beitragen kann. Das wird man dann sehen.
Ja, oder ob es am Ende genau
diese Mischung ist. Aber die Testzeiten jetzt, heute ging's, also ich sehe jetzt nicht die einzelnen Rundenzeiten, sondern die Gesamt, wie so eine Bundesliga-Tabelle. Du hast jetzt 6 Testfahrten und dann hast du 3-mal Mercedes oder so vorne, der Ferrari war vorne dabei, Red Bull ist immer dabei, also das ist kein Zufall. Ohne jetzt eine einzelne Rundenzeit zu sehen. Ich denke, darum geht's. Und deshalb glaube ich, dass die 4 Teams wirklich vorne sind.
Aber Tenor schon aufgrund dieses Mercedes-Motors, Mercedes-McLaren eher ein bisschen vorne, ne?
Ja, aber der Red Bull-Motor ist ja auch nicht schlecht. Ja. Das muss man ja auch nicht so erwarten. Klar, die haben Leute, die haben jahrelange Erfahrung damit, aber sie gelten als neuer Motorhersteller, genau wie Audi. Und da sieht Red Bull im Moment halt besser aus.
Gut. Also dann sind wir mit den ersten 3 Testtagen durch. Wir melden uns natürlich nächste Woche wieder. Dann haben wir auch eine komplette Berichterstattung. Haben wir noch mehr Autos, die wir uns anschauen können und noch mehr Rätsel raten, wer da gerade wie schnell fährt.
Also wie man bei dieser Datenflut, ohne jetzt viel Spektakel an der Strecke zu sehen, 8 Stunden durchhalten will, das weiß ich noch nicht.
Gut. Ja, wir beide müssen eh mal mit den Hunden raus zwischendurch, ne?
Ja, darum geht's. Ich gucke, glaube ich, auf jeden Fall mehr Olympia als Formel-1-Testfahrten, ruf an und ich brauche nicht so viel Daten oder Stunden, um ein Bild zu machen. Nennt man wohl dann auch Erfahrung.
Gutes Schlusswort, Ralf. Bis dahin. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.